Hallo, ich bin Lina und ich studiere im zweiten Semester Germanistik an der Ruhr-Universität in Bochum.
Und ich bin Johanna und studiere im dritten Semester Germanistik und Sportwissenschaften.
Und das ist unser Podcast Reim und Wein, ein Podcast, der für die Mediavistik-Erstis gedacht ist, einfach um ein bisschen Angst und Nervosität aus dem Einstieg in die Mediavistik zu nehmen. Wir waren selber mal Erstis und wissen ganz genau, wie ihr euch fühlt und genau deswegen machen wir diesen Podcast für euch. So, Johanna, hast du dir deinen Wein schon eingeschüttet?
Ja, gerade gemacht. Und du?
Ich auch, aber heute habe ich ausnahmsweise mal roten tatsächlich.
Oh, das ist ja ganz was Neues.
Uns ist in alten Meeren Wundersvoll gesät, von Helden Luppebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von kühner Rekonstriten, möget ihr nur Wunder hören sagen. Es wuchs in Burgunden ein viel edel Magedin, das in allen Landen nicht Schöners mochte sehen. Kriemhild geheißen, sie ward ein schöne Wieb, darum bemusen deggene Phil verliesen den Lieb.
Und, habt ihr was verstanden? Also wenn nicht, dann ist das jetzt auch gar kein Problem, weil die hochdeutsche Übersetzung zum Nibelungenlied gibt's dann am Ende unserer Folge. Ja, Lina, was haben wir heute vor? Willst du vielleicht einfach mal anfangen?
Gerne. Und zwar würde ich sagen, starten wir mal einfach mit unseren Facebook-Umfragen. Und zwar haben wir an euch Erstis bei Facebook Fragen gestellt, beziehungsweise haben wir gesagt, ihr sollt uns Fragen stellen über die Mediavistik. Und ich würde einfach direkt mal mit der ersten Frage anfangen. Die finde ich sehr interessant. Und die lautet, was ist überhaupt Mediavistik?
Ja, ich fange einfach mal an. Und ja, was ist Mediavistik? Also Mediavistik nimmt Bezug zu historisch-Synchronsprachbetrachtungen und sie stellt die Brücke zu den germanistischen Teilfächern NDL und Linguistik dar. Also die Grundkurse, die ihr jetzt gerade auch schon besucht. Und generell beschäftigt die Mediavistik sich mit der deutschen Sprache und Literatur im Mittelalter von 500 bis etwa 1500 nach Christus. Ja, die zweite Frage, die ihr uns gestellt habt, was ist Mittelhochdeutsch? Lina, was sagst du dazu?
Die Antwort fällt auf jeden Fall etwas kürzer aus als deine gerade eben. Und zwar ist das eine Sprache, die zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert gesprochen wurde. Und dazu habe ich jetzt sogar die passende Frage, Johanna. Und zwar, warum lernt man überhaupt eine ausgestorbene Sprache?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch mehrmals gestellt habe zu Beginn des Studiums. Und dann, ja, habe ich einfach mal drüber nachgedacht, auch selber. Man lernt sie grundsätzlich ja jetzt erstmal nur als Mittel zum Zweck. Also um die Texte aus der Zeit zu verstehen. Und wenn man die Texte versteht, dann kann man ja Rückschlüsse über die Gedanken der Menschen und ihr Leben im Mittelalter schließen. Ja, man kann einfach etwas mehr über die Vergangenheit erfahren und die Entwicklung der deutschen Sprache auch besser nachvollziehen und verstehen. Also warum reden wir heute so, wie wir es tun? Das kann man halt durch das Mittelhochdeutsche viel besser nachvollziehen. Und es ist einfach ein allgegenwärtiger Forschungsüberstand, der fächerübergreifend ist. Die nächste Frage, die wir hatten, war, welche Werke werden im Studium untersucht? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Kann man gar nicht so leicht beantworten. Lina, was sagst du?
Ja, da gebe ich dir recht, denn es werden sehr, sehr viele verschiedene Werke untersucht. Es sind einfach verschiedene Textsorten, zum Beispiel gibt es ja die Helden eben oder auch medizinische Texte, Gesetzestexte, Rechttexte. Also ich könnte jetzt eigentlich immer so weitermachen, aber ich glaube so, das macht den Großteil aus. Ja, und ein Beispiel wäre zum Beispiel das Nibelungenlied, was ihr auch am Anfang gehört habt. Das wäre nämlich eine Heldensage.
Das ist ein gutes Beispiel.
Ja, finde ich auch. Dankeschön. Und dann würde ich auch einfach direkt zur letzten Umfragefrage kommen, die wir uns ausgesucht haben. Und diese Frage wurde mit Abstand am meisten gestellt. Und zwar, was gibt es für Berufsmöglichkeiten?
Ja, das wusste ich selber nicht so ganz und habe dann mal ein bisschen gegoogelt. Und ja, ich trage euch jetzt einfach mal so ein bisschen und erzähle euch ein bisschen, was ich so rausgefunden habe. Also grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man geschichtlich und historisch interessiert ist. Man kann als Archäologe arbeiten, als Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, also generell einfach in der Forschung oder aber auch als Dozent oder wissenschaftlicher Mitarbeiter und studentische Hilfskraft an Unis oder Hochschulen, als freiberuflicher Kolumnist für wissenschaftliche Magazine, als Museumsmitarbeiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten eigentlich und viele von euch werden ja auch vielleicht im Zweifach-Bachelor studieren und dann einfach in die Lehramtsschiene gehen. weil man es einfach mal so sagen muss, es gibt jetzt nicht die eine Stellenausschreibung für wir suchen einen Medievisten. Also man muss schon das Passende für sich finden und vielleicht um ein paar Ecken denken.
Also das heißt, dass es eigentlich ganz viele Möglichkeiten gibt, nur halt nicht eine bestimmte.
Ja, genau. Also es ist eigentlich sehr vielfältig, muss man sagen. Das hätte ich auch gar nicht gedacht, weil ich mich auch selber nicht so damit beschäftigt hatte vorher.
Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Also für die, die sich wirklich sehr dafür interessieren, ist das auf jeden Fall eine große Auswahl, würde ich sagen.
Gibt Optionen.
Definitiv.
Ja, also vielen Dank erstmal für eure Fragen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen dabei helfen und wir haben uns natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir unseren Podcast jetzt gestalten könnten. Und wir haben unsere drei Kommilitoninnen gefragt, ob die eine Idee hätten. Und die haben sich für uns ein paar Fragen ausgedacht, sozusagen eine Art Fragenlotterie. Die Fragen kennen wir selber nicht und wir ziehen die jetzt hier aus so einer Schale. Und ich würde sagen, ich fange auch einfach mal an. Was interessiert dich an der Mediävistik am meisten? Ja, also ich glaube, am meisten interessiert mich einfach, dass in der Mediävistik die Gedanken der Menschen damals so ein bisschen widergespiegelt werden. Also, dass sie an Magie glaubten oder was sie an für Vorstellungen hatten, was bei Krankheiten oder so hilft, dass sie an Hexen und Drachen und so geglaubt haben. Ich finde das einfach sehr interessant. Aber auch, ich hatte zum Beispiel letztes Semester einen Text gelesen, der ging über Freundschaft. Und das wurde so beschrieben, wie wichtig die Treue und die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen in einer Freundschaft ist. Und ich fand es einfach interessant, obwohl ja die Zeit des Mittelalters jetzt schon deutlich lange vorbei ist, dass manche Wertvorstellungen doch übereinstimmen, auch wenn die heute vielleicht ein bisschen anders ausgelegt sind. Das fand ich einfach sehr interessant, weil man sonst immer so denkt, das ist alles so, ja, so alt und ranzig und ganz anders als heute. Aber das fand ich sehr interessant, dass manche Sachen dann halt doch übereinstimmen mit der heutigen Zeit. Und du, Lina?
Da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich finde auch das mit den Wertvorstellungen ziemlich interessant, aber ich will mich ja nicht wiederholen und während du gerade geredet hast, habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und tatsächlich finde ich einfach die Veränderung der deutschen Sprache mega krass. Also was ist gleich geblieben, was hat sich verändert, was ist anders geworden? Und man kann es einfach so gut nachvollziehen, weil es so viel Literatur gibt. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass es sehr viele verschiedene Felder gibt in der Mediävistik und einen extrem breiten Forschungsraum. Das spiegelt sich dann auch, glaube ich, einfach wieder darin, wie viele Berufsmöglichkeiten es eigentlich gibt, die man nicht direkt vor Augen hat. Also, wenn man jetzt sich vom Inhaltlichen wegbewegen will, würde ich sagen, dass mich das am meisten an der Mediävistik interessiert.
Ja, das stimmt, das ist wirklich interessant und das gibt wirklich sehr viel Forschungsraum.
Genau. Ich würde sagen, ich ziehe dann einfach mal direkt die zweite Frage. Welcher
Okay.
Held wärst du gerne für einen Tag? Sehr coole Frage.
Aber auch schwierig.
Sehr schwierig. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich würde einmal ganz kurz eine Einführung in die Heldenepik machen, wenn wir schon beim Thema sind, oder?
Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist sinnvoll.
Okay, denn da, so viel ist das nämlich nicht. Und zwar hat die Heldenepik fünf Gattungsmerkmale. Und zwar sind das immer mündliche Quellen, das heißt, die Geschichten wurden mündlich überliefert. Dann hat eine Heldenepik immer eine strophische Form. Der Autor ist unbekannt, es herrscht also eine Anonymität. Und jede Überlieferung hat immer einen historischen Kern, also quasi beruht jede Geschichte auf wahren Begebenheiten. Und was auch immer dazu gehört, ist die Reduktion und Assimilation. Das heißt, die Texte werden verkürzt und angepasst, je nachdem, in welcher Umgebung sie erzählt werden oder für welche Umgebung sie gedacht sind. Und zudem würde ich euch noch ein paar Kennzeichen eines Helden nennen. Und das hat sich zu damals eigentlich kaum verändert, beziehungsweise gar nicht verändert in meinen Augen. Denn ein Held muss tapfer sein, mutig und hat auch ganz oft in den meisten Geschichten jedenfalls irgendwelche besonderen Eigenschaften. Das heißt, er ist besonders stark oder besonders intelligent. Habe ich was vergessen, Johanna?
Nee, ich glaube nicht. Ich bin erstaunt, dass du das alles noch wusstest. Ich würde vielleicht hinzufügen beim historischen Kern, dass das jetzt nicht ist so, dass in der Geschichte oder ja bei der Heldenepik generell, wenn man die Geschichten liest, dass es so passiert ist, sondern dass es einen winzigen, vielleicht wahren Kern gibt, der sich über die Jahrhunderte, weil das ja auch meistens mündlich überliefert wurde, ganz klein reduziert hat und vielleicht noch ein Fünkchen Wahrheit darin ist. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, so wie das da steht, ist es passiert.
Ja, genau. Also es ist nicht so, dass wenn jemand gegen einen Drachen gekämpft hat, dass dieser Drachenkampf tatsächlich stattgefunden hat. Meistens sind die Orte oder die Menschen diejenigen, die es halt wirklich gab. Also es ist mehr eine Inspiration, die der Autor benutzt hat. Dann würde ich aber mal direkt zur Frage übergehen, welcher Held ich denn gerne für einen Tag wäre. Und das wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, Siegfried von Xanten aus dem Nibelungenlied. Einmal ganz kurz zum Inhalt. Also der Siegfried, der hilft dem Burgundenkönig, der Gunther heißt, die Isländerkönigin Brünhild zu besiegen. Und daraufhin heiratet er halt dessen Schwester. Und Gunther heiratet Brünhild. Und nach einigen Jahren kommt es halt ja zu so einem Streit zwischen den Königen, der halt wirklich eskaliert, kann man sagen. Denn Gunther wird ermordet. Nein, tut mir leid. Siegfried wird ermordet. Und daraufhin,
ich wollte gerade sagen.
Tut mir leid. Und daraufhin wird der Schatz der Nibelungen, der quasi Siegfrieds und Kriemhilds Macht hält, im Rhein versenkt. Und Kriemhild will natürlich den Tod ihres Mannes rächen und das macht sie mit Hilfe des Hunnenkönigs Etzel. So, aber ich glaube, bis hierhin habe ich es richtig erzählt.
Ja. Warum wärst du jetzt gerne der Siegfried? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden.
Dazu komme ich jetzt.
Ach so.
Und zwar ist er einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Held, mit dem man sich beschäftigt in der Mediävistik. Dann finde ich es auch sehr interessant, dass er halt eben nicht dieser typische König ist, beziehungsweise gar kein König geworden ist, weil er auch gar nicht die Macht für sich haben will. Dann ist einfach die Frage nach der Originalfassung eine, mit der man sich sehr lange beschäftigen kann, denn es gibt mehrere schriftliche Überlieferungen des Nibelungenlieds. Das heißt, man kann also nicht sagen, ja, was das Original ist. Der Autor ist unbekannt, was natürlich typisch ist, aber ich finde, dass genau das gerade dem Ganzen so ein bisschen was Mystisches gibt. Ja, und Siegfried selber ist auch auf jeden Fall, wie man heutzutage sagen würde, eine coole Socke. Er hat übermenschliche Kraft, großen Mut, Tapferkeit. Er ist unverwundbar, also er hat mit einem Drachen gekämpft und ist überlebt. Und er hat einfach insgesamt ein super spannendes Leben, hat viele Kämpfe gekämpft. Ja.
Ja, Siegfried ist schon cool. Aber jetzt, wo du das so erzählt hast, ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht. Und ich glaube, ich wäre lieber der Iwein. Und der wurde von Hartmann von Aue aus dem Französischen adaptiert. Soweit ich weiß, ungefähr um 1200. Und Iwein ist ein Ritter der Tafelrunde des König Artus. Und der besiegt auf seinen Abenteuerfahrten einen feindlichen Burgherrn und heiratet dann dessen Frau. Allein das finde ich schon irgendwie ein bisschen fragwürdig. Kurz darauf lässt er sie ja dann aber doch wieder alleine, um weitere Abenteuer zu suchen und bricht dann dadurch seiner Frau das Versprechen, nach einem Jahr wieder zurück zu sein und verliert dann seine Frau und das Königreich. Und um sich das wieder zu erarbeiten, muss er ja dann viele verschiedene Abenteuer bestehen und Frauen in Not helfen, um seine Fehler wieder gut zu machen. Und ich finde es einfach interessant, dass ihm so alles so ein bisschen egal zu sein scheint. Er zieht einfach so sein Ding durch und macht das, worauf er Lust hat. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass er jetzt nicht so der typische Held ist. Ja, und vielleicht für euch interessant zu wissen ist, dass der Iwein im Parheim verfasst wurde und sich auf schriftliche Quellen bezieht und der Autor ganz klar herausgestellt wird. Ja, ich glaube, das war's. Also, gibt es noch eine Frage, Nina, oder war's das?
Das heißt, der Iwein bricht quasi mit dem, was typisch ist für die Heldenepik, dass alles anonym ist, Autor und Quelle und so weiter.
Genau, ja.
Ja, das lässt ihn herausstechen auf jeden Fall. Dann würde ich einfach mal direkt die dritte Frage ziehen, was auch die letzte Frage für heute ist. Oh, okay, die ist sehr interessant und weicht auch sehr von den anderen Fragen ab. Und zwar, mit welcher Grammatikregel hattest du am meisten Schwierigkeiten und warum? Und da fällt mir auch sofort was ein. Und ich sage nur ein Wort, Ablauttabelle. War für mich ein Riesenkampf, einfach die Rückführung der Verben im Präteritum in die Präsensform und dann auch noch die Zuordnung in die richtige Reihe und dann alle Angaben korrekt zu machen, also ist mir sehr, sehr schwer gefallen, muss ich zugeben. Mittlerweile geht's, aber es war nicht einfach. Es war kein leichter Weg. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich kann deinen Unmut über die Ablauttabelle total nachvollziehen. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich mit der Ablauttabelle gar nicht so große Schwierigkeiten hatte. Mein Problem lag mehr in dem Einfinden in die mittelhochdeutsche Sprache. Also ich saß vor meinen Texten und ich dachte mir, ich verstehe gar nichts, was mache ich hier eigentlich? Und ich hatte das Gefühl, dass alle so viel weiter sind als ich und da gar nicht so viel Schwierigkeiten mit hatten. Und dann war ich auch immer sehr schnell unmotiviert, habe dann aber irgendwann einfach angefangen, vor allem die unregelmäßigen Verben zu lernen. Und dann so jede Woche 2, 3 Stück oder so. Und irgendwann ging es dann auch so von jetzt auf gleich, hat man dann doch irgendwie so gemerkt, ah, so schwierig ist es gar nicht. Eigentlich versteht man schon recht viel, wenn man einmal so drin ist.
Da hast du auch direkt einen guten Tipp mitgegeben. Einfach jede Woche ein paar unregelmäßige Verben lernen. Und über das ganze Semester verteilt hat man dann gut eine Sammlung angelernt, sag ich mal.
Ja, das stimmt. So, das war es aber jetzt endgültig mit unserer Fragenlotterie. Es hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, es waren interessante Fragen dabei.
Kann ich mich nur anschließen?
Und ich bin gespannt, was wir nächste Woche machen, Lina. Vielleicht willst du was dazu erzählen?
Genau, also nächste Wochen, in den nächsten Wochen, beziehungsweise nächste Woche, werden wir wieder Umfragefragen beantworten und unsere Kommilitonen werden sich wieder Fragen ausdenken, die wir dann spontan im Podcast beantworten. Dann wird es wieder einen neuen Ausschnitt aus einer anderen Erzählung geben, also nicht dem Nibelungenlied. Und wir haben nächstes Mal noch ein Special. Und zwar haben wir Gäste eingeladen. Es wird ein Ersti und ein Dozent kommen und die können sich gegenseitig Fragen stellen, aber wir haben uns auch einige Fragen überlegt. An den Ersti und auch an den Dozenten, zum Beispiel, wie es sich halt anfühlt oder wie es einfach ist, jedes Mal Neulinge bzw. Erstis in die Mediavistik einzuführen. Das heißt, wir haben ein volles Programm beim nächsten Mal.
Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich darauf, was die beiden uns erzählen werden.
Da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin auch sehr gespannt.
Ja, dann würde ich sagen, fehlt jetzt nur noch unsere Übersetzung vom Nibelungenlied.
Genau.
Uns wird in alten Erzählungen viel Wunderbares berichtet. Von berühmten Helden, großer Mühsal, von glücklichen Tagen und Festen, von Tränen und Klagen und vom Kampf tapferer Recken könnt ihr jetzt Erstaunliches erfahren. Es wuchs im Burgundenland ein junges Edelfräulein heran, so schön wie keine andere auf der Welt. Kriemhild hieß sie. Später wurde sie eine schöne Frau. Ihretwegen mussten viele Ritter ihr Leben verlieren.
Ja, damit verabschieden wir uns für heute von euch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
Von mir auch. Bis nächstes Mal.